und dann war das der erste Moment, wo wir uns gegenüberstanden, wo wir uns in den Arm nehmen konnten und wo all das, sag ich mal, an Schmerz, was in der Vergangenheit passiert ist, auch bei mir und auch vor allem bei ihm, diese schwere Zeit, wo er dann die Spende hatte, einfach mal kurz abgefallen ist.
Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und spreche heute mit Nadine Wimmer. Bereits in ihrer Jugend erlebt Nadine Schicksalsschläge im näheren Umfeld. Bei ihrer Schwester wird Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Und wenige Jahre später stirbt eine Freundin von Nadine an Krebs. Durch diese Erfahrung entscheidet sich Nadine dazu, Stammzellen zu spenden. 2018 kommt sie dann als potenzielle Spenderin für einen Krebspatienten, der um sein Leben kämpft, in Frage. Nadine schreibt einen anonymen Brief an den Empfänger. Erst kommt lange keine Antwort, doch dann meldet sich der Unbekannte. Und ein halbes Jahr später kommt es zu einem ersten Treffen mit dem Kanadier Joshua. Erstmal herzlich willkommen, Nadine.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank für dein Vertrauen und dass du dir Zeit nimmst. Das erste Treffen mit Joshua hat ja vor gut 2 Jahren stattgefunden. Wie sehr, wenn du so in dich reinguckst, wie sehr fühlst du dich heute mit ihm verbunden?
Es ist ganz schwierig, glaube ich, in Worte zu fassen, weil wir eigentlich wie eine Person sind tatsächlich. Das hört sich super abgespaced an. Mhm. Aber wir machen die gleichen Witze. Wir sind charakterlich sehr, sehr ähnlich. Ich auf Deutsch, er auf Englisch. Aber das ist wie, als wäre das ein Bruder, den man immer hatte, aber nichts davon wusste.
Oh, okay.
Also, so fühlt sich das an.
Also wie ein Bruder, das hört sich schon mal, ja, auf jeden Fall noch mehr, noch tiefer an als eine Freundschaft. Würdest du das schon so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht nur, dass man sagt, man ist irgendwie befreundet, sondern ich sag mal, das Schicksal hat da ordentliche, gute Leistung vollbracht und uns wirklich zusammengeschweißt.
Und er hat dich ja auch schon in Deutschland besucht. Ist es richtig, dass du bald auch zum ersten Mal nach Kanada zu ihm reist?
Genau, er hat mich ja 2022 das erste Mal besucht, im April. Da war unsere erste Begegnung und tatsächlich, wir haben es so mit der Weihnachtszeit. Also alles, was bei Josh und mir ist, ist alles in der Weihnachtszeit passiert. Und ich habe mir ungefähr vor einem Monat ganz spontan zur Weihnachtszeit und tatsächlich auch genau in der Zeit, wo ich gespendet habe und er meine Stammzellen empfangen hat, einen Flug nach Toronto gebucht.
Also das wird ja bestimmt auch spannend, wenn du dann zum ersten Mal so in seinem Umfeld bist. Die Beziehung zu Joshua hat eine lange Vorgeschichte, die ja auch mit deiner Schwester zusammenhängt, ne? Deine Schwester ist 5 Jahre älter als du. Wie habt ihr euch eigentlich verstanden, wenn du so an die Kindheit zurückdenkst und an die Jugendzeit?
Also ich würde mal sagen, jeder, der ein älteres Geschwisterchen hat, kennt die Problematik.
Meine Schwester ist 4 Jahre älter, also ich kann mitreden.
Das ist immer, ich sag mal, so eine Hassliebe. Aha. Man, glaube ich, geht als kleines Geschwisterchen dem älteren Geschwisterchen schon immer mal wieder auf den Keks und nervt und das Ganze. Aber ich glaube, dadurch, dass dann das Schicksal, sag ich mal, den schwarzen Peter ausgespielt hatte und meine Schwester dann an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist, war das dann auch der Moment, wo wir beide verstanden haben, okay, wir können so, wie unser Verhältnis ist, nicht weitermachen. Das geht so halt nicht. Und dann ist es wirklich ein Team geworden. Also die ganze Familie und auch die Verbindung zu meiner Schwester ist unfassbar stabil und gut geworden seitdem.
Und wenn du nochmal in die Zeit davor guckst, deine Schwester hat ja auch viel Sport gemacht. Wie würdest du sie insgesamt beschreiben, damit ich so eine Vorstellung bekomme?
Ich würde meine Schwester als Powerfrau beschreiben, tatsächlich. Also sie ist für mich immer noch ein sehr, sehr großes Vorbild. Sie hat immer Leistungssport getrieben, hat bei deutschen Meisterschaften mitgespielt im Leichtathletikbereich und war da auch sehr erfolgreich. Und das war mal so für mich das Idol schlechthin. Sie war gut in der Schule, sie hatte eine gute Ausbildung dann auch gefunden, war da auch mit einer der Besten. Also für mich immer eigentlich so eine Person, wo ich heraufschauen konnte und wusste, sie ist für mich nahbar, sie ist für mich tastbar und sie ist aus meiner Familie. Und das war immer sehr beeindruckend für mich.
Du hast es schon gesagt, irgendwann ist deine Schwester dann aber schwer erkrankt. Wenn du so an die Anfänge denkst, was waren denn die ersten Anzeichen?
Das ist eigentlich schwierig zu definieren, welche Anzeichen da waren. Dadurch, dass wir aus einer Sportlerfamilie kommen, also meine Mama auch mit Herz und Blut Sportlerin, mein Papa auch. Und bei uns war immer, man ist nicht direkt zum Arzt gegangen, sagen wir es mal so. Mhm. Und sie hatte eine ganz normale Erkältung und wir dachten uns eigentlich alle nichts dabei, bis dann irgendwann sie gesagt hat, sie hat da so einen Druck im Brustkorb. Und dann irgendwann ist es natürlich nicht weggegangen, dann hat auch der Trainer gesagt, puh, geh mal lieber zum Arzt. Und dann hat der Hausarzt drüber geschaut und hat gesagt, da ist was, was dann nicht unbedingt hingehört. Und hat sie dann mit einer Überweisung gleich weitergeleitet zu einem Facharzt. Und wenn man sich natürlich die Fachbegriffe bei einem Arzt durchliest, weiß man direkt, wo man da aufschlägt. Und das war natürlich dann erstmal, die Alarmglocken gingen an. Wir natürlich alle positiv geblieben und gesagt, Mai, das ist es schon nicht, da wird nichts rauskommen. Und schlussendlich wurde dann aber ein Gewebe entnommen und es war leider positiv auf Krebs.
Also ich habe auch Krebsfälle in der Familie und ich erinnere mich immer an die Situation, so als ich das erfahren habe. Wie war das bei euch? Wie war das bei dir? In welcher Situation habt ihr dann diese schlechte Nachricht bekommen?
Wir haben natürlich auf die Testergebnisse gewartet und meine Mama hat mir dann am Freitag, da war ich in der Schule noch, im Physikunterricht, und hat mir geschrieben, die Ergebnisse sind da. Und ich natürlich im Unterricht mein Handy in der Hand gehabt und dachte mir, ja, jetzt komm hier, sag mir jetzt, was los ist. Hm. Und sie meinte dann nur, wir reden, wenn du daheim bist. Und das war für mich so, oh shit,
ja.
Das hört sich gar nicht gut an. Und ich habe sie dann so lange tatsächlich bereden können, was natürlich, sag ich mal, auch ein Nachteil war, weil ich einfach da sehr penetrant war, dass sie mir dann einfach per WhatsApp tatsächlich geschrieben hat, deine Schwester hat Krebs.
Oje. Wie alt warst du? Weil du sagst, du warst da in der Schule.
Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube aber, das war, entweder war ich 15 oder 16. Also 9. oder 10. Klasse Realschule.
Und dann hast du das in der Schule erfahren und dann stelle ich mir so vor, ich meine, das ist ja dann schon Ausnahmezustand, dann bist du wahrscheinlich irgendwie nach Hause gefahren und ihr habt euch zusammengesetzt. Wie lief das dann ab?
Tatsächlich gar nicht. Also mein Lehrer hat mich, glaube ich, über 100 Mal ermahnt, ich soll doch bitte mein Handy weglegen.
Ja.
Und ich bin den dann ein bisschen angefahren und bin dann natürlich komplett entsetzt aus diesem Klassenzimmer raus und bin dann, ich glaube, so einen Meter vor dem Klassenzimmer war eine Treppe und habe mich da hingesetzt und habe versucht zu atmen und bin aber komplett zusammengebrochen. Hm. Weil es natürlich eine Nachricht ist, dass man realisiert es nicht. Man sieht einen Krebs nicht. Hm. Man weiß aber, er ist in diesem Körper und es heißt eigentlich nie was Gutes. Und mein Lehrer kam dann raus und war natürlich völlig überfordert. Und ich habe dann nur gesagt, bitte meine beste Freundin ausrufen lassen. Ich brauche sie. Nur sie kann jetzt helfen. Und ungefähr so 5 bis 10 Minuten später kam sie dann angelaufen durch den Flur und hat mich angeschaut und wusste ohne Worte schon, was passiert ist. Und wir sind dann nach der Schule raus und haben noch geredet. Und da ist dann eigentlich das schlimmste Szenario eingetroffen. Das war ein Pasinger Bahnhof, also jeder, der, sag ich mal, aus der Region kommt, weiß, wie groß der ist. Mhm. Und unten, wenn man vor dem Bahnhof steht, ist links ein Bäcker. Und da standen wir und meine Schwester ist an mir vorbeigelaufen.
Oh.
Und ich dachte mir nur so, oh nein. Und ich habe ihren Blick gesehen und ich wusste, dass sie einen Nagelstudio-Termin hat. Und aufgrund ihrer Mimik und Gestik wusste ich, dass ich es weiß, aber sie nicht.
Oh no. Oh no.
Und das war dann so, oh oh.
Und dann?
Das wird gar nicht witzig. Ich bin dann ausgewichen und habe versucht, ihr nicht über den Weg zu laufen. Es hat auch gut funktioniert und bin nach Hause und habe mit meinen Eltern dann geredet und dann kam sie und dann wurde das halt ausgesprochen, ja.
Ich meine, sowas fällt in das Leben einer Familie rein und ab dem Moment ist es ja anders. Ist das ganze Leben irgendwie anders? Also bei mir war es dann so, dass sowas wie so eine Unbeschwertheit einfach erstmal weg war. Und die Familie hält zwar zusammen, aber es ist trotzdem nicht mehr so wie davor. Deine Schwester wurde ja dann auch behandelt, Chemotherapie und so. Wie eng hast du mitbekommen, wie es ihr geht? Warst du auch mal mit in der Klinik oder wie hast du das erlebt, diese Zeit?
Also es ging dann auch sehr, sehr schnell los mit Chemoplan und Bestrahlungstherapie tatsächlich. Und ich habe sie auch besucht im Krankenhaus, was natürlich Jeder, der in so einem Raum schon mal saß, weiß, es ist jetzt alles andere außer angenehm und witzig. Mhm. Weil natürlich andere Krebspatienten auch drin sitzen, denen man es leider Gottes auch ansieht. Mhm. Also es gibt natürlich auch Krebspatienten, die durch die Chemo extrem Gewicht verlieren. Haarausfall ist der Klassiker. Aber man sieht auch zum Teil diese hoffnungslosen Augen. Mhm. Und das ist natürlich, sag ich mal, für einen jungen Menschen, auch für meine Schwester, die war ja gerade mal 19, das war schon heftig. Mhm. Und natürlich auch das Übergeben nach einer Chemotherapie, die Schwäche des Körpers zu sehen, das ist schon, man möchte ihr helfen und weiß, man kann es nicht. Und das ist schon, das war schon hart.
Wie hart hat es ihr dann auch und wie sehr hat ihr das dann auch zu schaffen gemacht, die Chemo? Also hat sie das auch an ihre Grenzen gebracht, deine Schwester?
Sie hat es mich mal spüren lassen, sag ich mal, dass sie an ihrer Grenze ist. Also sie hat es aber sehr gut, ich will jetzt nicht sagen unterdrückt, aber in ihrem Space ausgelassen. Mhm. Also ich glaube, dass meine Mama da und mein Papa weitaus mehr mitbekommen haben. Ich habe es beim allerersten Mal Chemotherapie nur mitbekommen, weil es natürlich auch noch der Geburtstag von meiner Mama war. Mhm. Und wie aber meine Eltern gesagt haben, wir schicken euch weg, geht ihr essen, ich bleib bei ihr. Und irgendwann ging es nicht mehr, weil ihr so übel war. Und sie hat gesagt, ich kann das nicht. Ich würde lieber sterben, bevor ich nochmal eine Chemo bekomme. Mhm. Und das war natürlich eine Aussage, da glaube ich, wird sie in die Nackenhaare aufstellen. Und dann war da auch der Zeitpunkt dann da, wo ich Mama angerufen habe und gesagt habe, ich kann nicht mehr, ihr müsst bitte kommen. Und Mai, die Haare fallen natürlich aus. Mhm. Und meine Eltern haben da sehr gut gehandelt und haben frühzeitig eine Perücke für sie machen lassen und auch gesagt, so, wir gehen jetzt die Haare abrasieren, damit es eben nicht auf die Psyche schlägt, wenn sie sich durch die Haare fährt und so ein bisschen Haare in der Hand hat. Ich würde sagen, sie haben einfach wie Eltern 1A reagiert und funktioniert und haben sehr viel abgefangen und sehr viel Verständnis gezeigt. Und natürlich hat meine Schwester immens abgenommen und man hat es ihr irgendwann natürlich auch angesehen, weil natürlich der Körper nicht mehr die natürliche Hautfarbe hat, sondern natürlich eher ins Weiße geht. Die Augenringe kommen und dann natürlich eine Glatze da ist und natürlich auch noch eventuell keine Augenbrauen und Wimpern. Und dann sieht man natürlich, okay, dieser Mensch, der ist krank.
Was hat das denn in dir ausgelöst? Also du hast ja schon gesagt, vorher gab es da diese Hassliebe, die Schwester, das große Vorbild, 5 Jahre älter, du eiferst ihr nach und dann seid ihr zum Team geworden. Jetzt siehst du die vorher so dein Vorbild immer war im Sport und den anderen in dieser Situation. Du warst 15, 16. Also wie sehr hat sich dadurch auch für dich so der Blick aufs Leben vielleicht verändert? Was hat das in dir ausgelöst?
Also ich würde sagen, jeder junge Mensch, der das erlebt oder auch im anderen Alter, das ist natürlich schon, man macht sich Gedanken. Weil sonst ist es so, auch in der Schule, die hat jetzt eine neue Handtasche, die brauche ich auch. Oder oh, die fliegen in den Urlaub, wir fahren nur in den Urlaub. Man vergleicht sich und in dem Moment, wo das uns passiert ist, war das alles weg. Für mich hat nur noch gezählt, okay, wie schaffe ich es, ihr ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Wie schaffe ich ihr was abzunehmen, meinen Eltern abzunehmen? Und da hat sich wirklich alles verändert in meinem Kopf und auch in meinem Leben tatsächlich. Also da war eine Kehrwende von über 360 Grad, ja.
Für dich und deine Schwester ist dann auch eine Freundschaft hinzugekommen. Also ihr beide habt euch mit einer anderen Krebspatientin angefreundet, mit Sylvie. Wie eng ist diese Freundschaft geworden?
Oh, jetzt muss ich mich zusammenreißen, dass ich nicht weine. Ich entschuldige mich schon mal. Mhm. Meine Schwester durfte ja auf Reha gehen. Und in Reha gibt es dann Altersslots. Also ich glaube, das war von 15 bis 22, 23. Und da war sie zwischen 4 und 6 Wochen und hat eben ganz viele Menschen kennengelernt, die, sage ich mal, auch die Diagnose Krebs bekommen haben, aber in unterschiedlichen Art und Weisen. Und da hat sie dann Sylvie kennengelernt. Und wenn man die beiden optisch sieht, hätte man, glaube ich, eher noch gedacht, dass sie Geschwister sind. und die Frau war unfassbar. Also, obwohl sie so schwer krank war, hat sie das niemanden spüren lassen. Mhm. Also, sie hat immer Hoffnung ausgestrahlt, immer nur das Positive und hat einen mit dieser Lebensfreude, die sie hatte, so angesteckt, dass ich wirklich auch fasziniert war. Und sie ist mir dann auch enorm ans Herz gewachsen, weil sie einfach so ein unfassbar toller Mensch war. Ja.
Und du hast schon gesagt, dass ja, sie einfach auch eine Kraft und eine ansteckende Freude so ausgestrahlt hat, obwohl es ihr eigentlich gar nicht so gut ging. Ihre gesundheitlichen Werte waren dann auch gar nicht gut und trotzdem ist sie noch zum Geburtstag deiner Schwester gekommen. Wusstest du und wusstet ihr denn in dieser Zeit, wie ernst es da um Silvi gesundheitlich schon stand?
Tatsächlich nicht. Also sie ist ja gekommen und man hatte ja immer wieder auch Kontakt und das war ja auch so ein kleines Überraschungsding für meine Schwester. Wir wussten, dass der Krebs leider wieder zurück ist, aber wir wussten nicht, in welchem Ausmaß. Sie kam dann und man hat es natürlich gesehen, sie hatte einen immensen Gewichtsverlust, was natürlich dafür spricht, dass die Chemo sehr aggressiv ist und den Körper sehr mitnimmt. Und man hat aber dennoch diese Strahlen in ihren Augen gesehen und hat das dann, ich will nicht sagen, einfach beiseite gelegt, weil man verdrängt's. Man will nicht das wahrhaben, dass es diesem Menschen schlecht geht, weil man weiß, was er für ein wundervoller Mensch ist. Und wir haben kaum drüber geredet, aber wir sind dann natürlich auch noch feiern gegangen. Also sie ist mit uns in den Club sogar gegangen. Also sie hat uns das nicht spüren lassen, wie schlecht es ihr geht.
Und wie seid ihr dann, nachdem ihr in den Clubs wart und das alles erlebt habt, wie seid ihr dann auseinandergegangen an dem Tag?
Silvi hat das Wochenende bei uns geschlafen und am Sonntag kamen dann ihre Eltern noch vorbei und haben wir noch alle gequatscht und dann war natürlich die Verabschiedung und eigentlich war die Silvi jemand, ich will jetzt nicht sagen, sie hat Verabschiedungen geliebt, aber sie hat es geliebt, Menschen mit Liebe zu überschütten. Das war ihr Ding. Und immer dieses Chill mit Ö oder Schätzelein, das war einfach für mich Silvi und die Verabschiedung war anders. Die war kurz und knapp, die war, als würde sie fliehen müssen. Und so kannte ich sie nicht. Und ihre Mama hat uns dann auch zum Schluss umarmt und ihr Papa hatte dann schon so ein bisschen glasigere Augen, was für ihren Papa jetzt nicht so normal war. Ihre Mama hat dann nur gesagt, Silvi wollte es euch nicht sagen oder konnte es nicht. Es kann sein, dass das letzte Mal ist, dass ihr sie seht. Und sie ist dann schon im Auto gesessen, ihre Eltern sind dann auch eingestiegen und wir standen natürlich, sage ich jetzt mal, fassungslos da. Aber fassungslos in dem Sinne, man will das halt nicht wahrhaben. Man möchte diesen Menschen nicht verlieren, man würde alles dafür tun, diesen Menschen irgendwie da rauszuholen oder zu helfen. Und das war natürlich dann so, okay, shit, ihr geht's gar nicht gut. Und wir haben es nicht gemerkt.
War dann, wenn du sagst, ihr wolltet es nicht wahrhaben, war dann auch der Gedanke da, nee, ich besuche die jetzt bald wieder, das kann nicht sein, es kann nicht sein, was nicht sein darf? Also
voll. Ja. Also meine Schwester hat meine Mama dann noch angeschaut, wir haben uns alle so, das war wie so eine stille Minute, wo wir haben es nicht realisiert, also wir wussten, es wurde uns gerade ins Gesicht gesagt, aber das war so, das war gerade ein schlechter Film, so das war gerade, das haben uns alle eingebildet. Wir wollten es einfach wirklich nicht wahrhaben, was gerade ihre Mama zu uns gesagt hat. Und dann war das natürlich so, man hat es sacken lassen. Und dann hat sie natürlich, wenn man mit ihr geschrieben hat, auch mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen und hat halt gesagt, also die Ärzte geben ihr halt nicht mehr die Chance, die sie sich selber erhofft hätte. Es sieht sehr schlecht aus. Und dann, wenn man das natürlich dann auch nochmal von diesen Menschen selber hört und der Mensch so super positiv ist und nie irgendwie sich hätte unterkriegen lassen und man hört das, dann weiß man, das ist gar kein gutes Zeichen.
Wie hast du, wie habt ihr dann von ihrem Tod erfahren?
Also wir wussten, dass es ihr schlechter geht und wollten sie tatsächlich noch besuchen im Krankenhaus, um uns zu verabschieden. Und es war ein Donnerstag, ich war in der Berufsschule und Das hört sich komisch an. Ich habe mich gefreut, losfahren zu können, um sie endlich nochmal zu sehen. Und hatte aber am Mittwochabend ein ganz, ganz komisches Bauchgefühl und habe ihr noch geschrieben, hey, Schätzelein, ich habe dich lieb und für mich bist du wie eine Schwester und wir sehen uns morgen. Die Nachricht wurde auch noch gelesen und ich bin dann nach der Berufsschule ganz, ganz schnell mit meinem Fahrrad nach Hause gefahren und das Auto von meinem Papa war zu Hause und ich glaube, jeder, der einen sehr berufstätigen Papa hat und weiß, okay, das Auto steht mittags daheim, da stimmt was nicht. Und ich bin über die Terrasse rein und mein Papa stand raus und hat schon gesagt, so, geh mal lieber zur Mama. Und ich habe meine Mama komplett käseweiß auf der Couch gesehen, rot angelaufen gleichzeitig, nur weinend. Und sie hat gesagt, ihr müsst nicht mehr fahren. Sie ist gestorben. Und es war so ein Moment, da hat es mir tatsächlich mein Herz zerrissen.
Ja. Hattest du jetzt im Nachhinein, war das gut, dass du ihr diese Nachricht geschickt hast? Also, und dass sie gelesen wurde, das holt sie natürlich alles nicht zurück, aber dass sie wusste, du wolltest kommen, hat das irgendeine Rolle nochmal gespielt für dich?
Tatsächlich schon, weil ich war noch nie jemand, der gut über seine Gefühle reden kann. Und ich habe jetzt einmal gesagt, dass sie mir wichtig ist, aber ich habe ihr nie gesagt, wirklich welchen Stellenwert sie für mich in meinem Leben hat. Und ich wusste, okay, ich will nicht wissen, in welchem Zustand sie es gelesen hat tatsächlich, aber ich wusste, sie hat es zur Kenntnis genommen und das hat ein, sag mal, so ein kleines Pflaster aufs Herz geklebt. Und ich glaube, dass viele, die sie kennen, werden diese Folge vom Podcast auch hören und werden auch sagen, sie ist immer da. Mhm. Egal wo, man hört immer mal irgendwo draußen so Schätzelein oder die Leute sagen tschö mit Ö oder man sieht das Kennzeichen mit den ersten paar Buchstaben. Oder man sieht ein Halstuch. Silvi hat immer bunte Halstücher getragen. Das sieht man immer mal wieder im Alltag. Und das sind so Momente, wo man einfach an sie denkt. Also sie ist, auch wenn sie nicht mehr hier ist, sie ist immer ein Teil vom Leben von jedem Menschen, der sie kannte. Und sie ist immer präsent und das wird sie auch immer bleiben.
Also das ist sehr berührend, wie du das erzählst. Und ich glaube, dass sich viele darin wiederfinden, die mal jemanden verloren haben. Und es ist natürlich nochmal eine besondere Dimension, jemanden so Junges zu verlieren. Ne? Also du hattest dann schon während der Chemotherapie deiner Schwester ja beschlossen, Stammzellenspenderin zu werden. Mit all dem, ja, auch im Gepäck, wenn man so will, was du schon erlebt hattest. Und 2018 hast du dich dann registrieren lassen. Hattest du dich da vorher so ganz gründlich informiert, recherchiert oder war das eher eine Bauchentscheidung, dass du gesagt hast, ach, das mache ich jetzt?
Also ich habe das ja damals, ich glaube, jeder kennt die ganz normalen Reklamezettel von der DKMS mit Stäbchen rein Spender sein. Und es liegt natürlich in diesen Krankenhäusern für Krebspatienten, liegt das überall. Und ich habe tatsächlich nur den Slogan gelesen und habe gesagt, egal wie, egal was ich machen muss, ich werde es tun, wenn ich einem Menschen helfen kann und jemanden diesen Schmerz ersparen kann, eine geliebte Person verlieren zu müssen aufgrund einer Krankheit. Und es war die leichteste Entscheidung meines Lebens, mich da zu registrieren und einfach nur zu hoffen, dass ich indirekt diesen Anruf bekomme. Man wünscht sich das natürlich nicht, weil man dann auch weiß, es schwebt einem Menschen in Lebensgefahr. Auf der anderen Seite ist es so, man kann mit so wenig helfen, einer Familie Hoffnung wieder zu schenken. Und die Idee dahinter und das Konzept fand ich so wunderschön, dass ich das dann eben gemacht habe.
Und 3 Monate später kam dann schon ein Anruf. Erzähl mal, worum ging's da?
Genau, also normalerweise kriegt man eigentlich Post, dass man eben in Frage kommt. Den habe ich auch bekommen und dachte mir, ja, gut, was muss ich da jetzt machen? Und dann habe ich aber auch einen Anruf bekommen und dann hieß, wir schicken dir das sofort zu, du musst bitte sofort zum Hausarzt. Wir haben jemanden, der aber so schnell wie möglich deine Hilfe braucht, der wirklich in einer ganz, ganz kritischen Lebenssituation steht. Und ich habe einfach gehandelt. Also so wie, wo das mit meiner Schwester war oder auch das mit Silv einfach funktioniert. Ich bin zum Arzt, habe Blut abgenommen, habe das sofort losgeschickt. Es kam bei denen an, dann kam wieder ein Anruf und dann hieß es, hey, wann kannst du nach Köln fliegen? Wir müssen sofort mit dir die ärztliche Untersuchung machen und am besten eigentlich ein paar Tage später direkt die Transplantation. Der Mensch braucht deine Hilfe. Und ich habe gesagt, okay, ich frage in der Arbeit, ob ich sofort frei haben kann. Mein Arbeitgeber hat mich tatsächlich freigestellt. Also ich musste mir nicht freinehmen, ich wurde freigestellt dafür vom Chef persönlich. Und bin dann nach Köln geflogen und hatte die ärztliche Untersuchung, wo man gewogen wird, wo einfach ein Gesundheitscheck mit einem angestellt wird und wo auch die Aufklärung der Transplantation oder der Spende dann erfolgt ist. Und ich musste mir dann so wie so Thrombosespritzen in den Bauch geben, dass natürlich die Stammzellen sich in mehreren Tausendenfach vermehren in meinem Körper, was aber überhaupt gar keine Nachteile für meinen Körper dargestellt hat und auch bei niemandem so ist. Und dann bin ich, glaube ich, 7 Tage später mit meiner Mama zusammen dann nach Köln geflogen, um meiner Spende entgegenzutreten.
Und wie hast du diese Spende in Erinnerung? Ich glaube, viele wissen gar nicht, wie das so abläuft. Wie war das für dich?
Also man muss sich da vorstellen, man kommt da, also ich war in Köln, man kommt da in so einem riesen, also Gebäude an und weiß gar nicht, wohin mit sich. Man kommt dann unten an, geht hoch und wird, das ist wie ein privates Hotel eigentlich, nur als Krankenhaus eigentlich. Mhm. Also das Personal, die Helferinnen, die Leute vor Ort, die Ärzte, super herzlich, super liebevoll. Also ich habe mich gefühlt, als wäre das mein zweites Zuhause. Also man ist da reingekommen, man hat andere Spender getroffen, auch die Eltern getroffen. Die waren super süß, haben einem den Bogen gegeben, man hat den ausgefüllt und dann wurde man eigentlich wie so zu einer Massageliege geführt und hat sich da hingesetzt. Dann kam natürlich so dieser unangenehme Part. Bei mir war es ja über Blut, die Spende. Es gibt natürlich auch die über dem Becken kam, die aber sehr, sehr selten nur noch vorkommt.
Wie lange dauert das so?
Genau, das kommt natürlich drauf an, wie man spendet. Also aufgrund von der Spendendauer kann man auch ungefähr sagen, an welchen Menschen man spendet. Umso kleiner der Mensch, umso jünger der Mensch, umso weniger Stammzellen. Und natürlich auch für Mann und Frau, da ist auch ein Unterschied. Und umso länger man sitzt, umso, sag ich mal, erwachsener ist der Mensch.
Und wie lange war es bei dir?
Ja, schlussendlich saß ich 5 Stunden da. Mein Trinken wurde mir bis zum Mund gereicht. Ich konnte mich mit anderen Spendern unterhalten. Wir konnten Filme schauen. Also das war eigentlich, ja, wie so ein Treatment, was man sich mal in der Stadt bucht und einfach mal entspannt tatsächlich. Also es hat nicht wehgetan. Es war einfach sehr simpel.
Und wenn du schon so beschreibst, ja, wenn es länger dauert, dann ist es wahrscheinlich jemand Älteres oder ja, oder auch ein Mann. War das in dieser Zeit, als du da gelegen hast, mit anderen vielleicht auch geredet hast, aber war das diese Frage in deinem Kopf? Wer wird das wohl bekommen?
Total. Das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Mir war es aber egal, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. Mir war das Wichtige eigentlich an der ganzen Sache, dass die Stammzellen von seinem Körper auch angenommen werden, weil es ist ja nicht nur die Spende und das vergessen sehr viele, die dann vielleicht auch Panik vor der Spende bekommen und gar nicht auftauchen. Das gibt es leider auch. Das war auch der Fall an dem Tag, wo ich da war, sind 2 Spender nicht aufgetaucht. Und das ist eigentlich im Worst Case das Schlimmste, was passieren kann, weil man selber denkt, ja gut, ich gehe da halt hin und spende. Und für alle, die das nicht wissen, dieser Mensch schwebt in Lebensgefahr. Das Immunsystem wird komplett runtergefahren auf 0. Diese Person ist in einem sterilen Raum, nur ein kleines Bakterium und dieser Mensch kann sterben. Und das wissen viele nicht. Und ich wusste, dass ich es gerade eigentlich, dass ich jetzt, sag ich mal, in der besseren Situation bin, weil ich lag da halt, habe meine Cola getrunken, habe meinen Snack bekommen und habe halt einfach mich an Dialyse-ähnliches Gerät anstecken lassen. Aber er liegt da und hofft eigentlich, dass ich auftauche, dass diese Spende funktioniert, dass die Stammzellen so schnell wie möglich beim Zielort ankommen und natürlich auch dass dein Körper diese akzeptiert und annimmt.
War dir denn klar, dass du gerne wissen würdest, wer es ist, oder dass du ihn oder sie auch gerne kennenlernen würdest?
Auf alle Fälle. Also mir war es sehr wichtig, zu wissen irgendwie, wer ist mein genetischer Zwilling. Also es ist ja nicht so, dass man irgendjemanden nach Lust und Laune spendet. Also man ist ja bis zu einem gewissen Grad prozentuell kompatibel. Das bedeutet, man ist genetisch, hat man einen Zwilling. Und ich hatte dann tatsächlich bei der DKMS angerufen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welches Land, wohin man spendet. Und man kriegt dann drei Eckdaten. Also das Geschlecht, ein ungefähres Alter und die Herkunft.
Ah, okay.
Mir wurde, genau, mir wurde gesagt, ich habe an einen Mitte-30-jährigen Kanadier gespendet.
Okay, also du wusstest, es ist ein Kanadier, ein Mann, Mitte 30 und aus Kanada. Also das sind ja erstmal nur so Eckdaten, das ist noch nicht so viel. Du bist ja auch als Spenderin, bleibst du ja zunächst mal anonym. Konntest du ihm denn schreiben? Und wenn ja, was hast du ihm geschrieben?
Genau, also man ist zwar anonym, aber mir war es erlaubt, einen Brief zu schreiben. Also man schreibt den an den Empfänger, man darf sein eigenes Geschlecht aber nicht verraten, man darf seine Herkunft nicht verraten, also nichts Persönliches, und schickt den an die DKMS, die prüfen den und schicken den dann an die Kontaktstelle dort vor Ort, und dann wird dieser Brief tatsächlich einfach nur übergeben. Und ich habe auch ehrlich gesagt erstmal nicht gewusst, okay, was schreibe ich da jetzt? Ne? Also kann jetzt schlecht schreiben, gute Besserung. Ne? Also das ist, man ist dann natürlich auch mal ein bisschen überfordert. Und ich kann aber tatsächlich den Brief einmal vorlesen.
Okay.
Ich habe ihn nämlich vor mir.
Ja.
Hello, you're the best Christmas gift I've ever get. I can't believe that I can help you in your fight to cancer. My stem cells have already reached you. I hope they can help you. The time for you is hard, I know. But please never lose your hope. Everybody says miracles happen in the Christmas time. I wish you a Merry Christmas, a nice party, and a lot of time with your family, and a healthy, happy New Year. I would be very happy to hear from you.
Schön. Also, deine eigene Dankbarkeit hast du ausgedrückt, ne? Dass es dir viel, viel gibt, dass es was Erfüllendes ist, dass du helfen kannst. Und natürlich mutmachend, ihn unterstützt und nicht die Hoffnung zu verlieren. Wow, also bist du dann, weil du ja auch am Ende dann geschrieben hast, ich freue mich drauf, von dir zu hören, bist du eine ganz geduldige Person? Also, dass du denkst, ach ja, jetzt habe ich ihm geschrieben und wenn es ein Jahr dauert, oder scharst du dann schon manchmal mit den Hufen und denkst dich, ah, wann schreibt er wohl, wie geht's ihm wohl? Also, Wie war deine innere Anspannung in der Zeit?
Also ich muss ehrlich sagen, alle, die mich kennen, wissen, wie ungeduldig ich bin.
Verstehe.
Ich will immer alles sofort und es muss alles gleich funktionieren. Das Problem war ja natürlich, also es war ja 2018 und dann kam nichts. Und ich dachte mir, okay, man weiß ja auch nicht, geht's ihm schlecht, weil das Immunsystem war ja nach unten gefahren. Dieser Mensch kämpft immer noch gegen den Krebs. Es hat ja auch was mit der Psyche zu tun. Ich dachte mir dann ehrlich gesagt irgendwann nur noch, okay, der hat einfach keinen Bock auf mich. Weil es kam wirklich gar nichts.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann auch tatsächlich die Hoffnung aufgegeben und war so, na gut, vielleicht, also für einen Spender ist es leicht zu sagen, ich habe gespendet und jetzt will ich dich kennenlernen. Für einen Empfänger ist es halt was anderes, weil dieser Mensch hat dir das Leben gerettet. Und wie, also viele denken sich, ich habe mit zwei Menschen gesprochen, die eine Spende auch empfangen haben, die mir das so wiedergegeben haben, die gesagt, du weißt gar nicht, wie du deine Dankbarkeit in Worte fassen sollst, wie du das alles, was dieser Mensch dir gegeben hat, zurückgeben musst. Also viele Krebspatienten denken, sie sind der Person was schuldig. Und haben Angst. Und das habe ich dann versucht, irgendwie ein bisschen auch auf ihn zu reflektieren und zu sagen, okay, vielleicht hat er davor Angst, mich überhaupt kennenzulernen. Vielleicht hat er selber Angst vor dieser ganzen Situation. Und immer habe ich mir gedacht, wenn die richtige Zeit ist, wenn er sich bereit fühlt, wird er sich melden. Und wenn es nicht so ist, dann soll es nicht so sein.
Und irgendwann kam dann aber die Zeit und er hat sich gemeldet. Wie war das? Wie hast du davon erfahren?
Ich hatte das Privileg, ich mache auch Social Media nebenbei, und hatte auch bei einer Fernsehshow mitgemacht, wo ich über die Stammzellenspende geredet hatte und den Appell an die Menschen gesetzt habe, was Gutes zu tun, was sich wehtut, eben das zweite Leben zu schenken und die Hoffnung. Und habe dann dadurch auch mit der DKMS sehr, sehr, sehr nah zusammengearbeitet und wurde gefragt, ob ich nicht das Kampagnengesicht werden möchte dafür. Und habe dadurch auch mit der Katha, heißt sie, ganz nah zusammengearbeitet. Und die liebe Katha hat mich am 23.12., also einen Tag vor Weihnachten,
ja,
im Jahr 2021, also wir reden über fast 3 Jahre, hysterisch angerufen. Ich war aber in der Arbeit und schaue auf mein Handy und ich glaube, es waren über 12 unbeantwortete Anrufe, 20 Textnachrichten und 5 Mails. Und ich so, oh Gott, was ist passiert? Und rufe zurück. Sie so, Nadine, er hat sich gemeldet.
Oh.
Wir haben seine Kontaktdaten. Du musst dieses Blatt zum 8. Mal ausfüllen, bitte, dass du einverstanden bist. Dann kann ich dir das heute noch schicken. Und ich war natürlich so, was? So, das hat mich dann so überrumpelt, weil ich mir dachte, aber wie, der hat sich jetzt gemeldet. So, es hätte ja in den letzten paar Jahren auch schon passieren können, aber es hat mich so überfahren.
Ja.
Und ich habe dann einfach gehandelt, ich habe das dann ausgefüllt, ihr geschickt und dann hatte ich auf einmal die Kontaktdaten. Also ich hatte einen Namen und eine Mailadresse. Und war dann so, okay, um was jetzt?
Wann hast du dann auch noch mal was Greifbareres von ihm gehört? Oder hat er sich dann bei dir noch mal gemeldet?
Genau, also ich war dann ganz aufgeregt und habe gesagt, na gut, ich habe ihm ja den Brief geschrieben. Es hat jetzt sehr lange gedauert, bis er diese Sachen ausgefüllt hat. Es war ja auch die Pandemie dazwischen. Ich lasse es ihn entscheiden, wann er mir schreibt. Er hatte von mir alles. Und ich habe dann tatsächlich am 24.12., ich habe die E-Mail gerade vor mir offen, um 19.39 Uhr eine E-Mail bekommen. Und jetzt werden wahrscheinlich viele lachen.
Also tatsächlich einfach am Heiligabend.
Genau. Und stand einfach nur drin, hi, I'm not sure if you even speak English, but I really hope so. I was hoping I could maybe contact you tomorrow.
Okay, an Weihnachten also der erste Kontakt.
Ja. Genau, und ich war natürlich voll baff, weil ich so, okay, ja, natürlich spreche ich Englisch, so, hä, was für eine Frage. Und ich war natürlich dann so, okay, soll ich gleich antworten oder soll ich mir noch Zeit lassen? Und habe dann einfach mir gedacht, ja komm, ich schreibe sofort zurück und habe dann einfach, ich übersetze einmal auf Deutsch, einfach nur geschrieben, hallo Joshua, ja, danke für deine Mail und ich spreche Englisch zwar nicht so gut, aber ich gebe mein Bestes und dass ich super glücklich bin und mich gesegnet fühle, von ihm zu hören und dass ich ihm und seiner Familie natürlich wunderschöne Weihnachten wünsche aus Bayern und er soll sich bitte nicht unter Druck gesetzt fühlen oder eingeschränkt für mich zu kontaktieren und habe noch ein Bild von unserem Weihnachtstisch mit uns allen dazu geschickt. Also er wusste dann, wie seine, sag ich mal, bayerische Familie aus Deutschland aussieht.
Das ist ja eine Menge Info auf einmal. Also das ist doch schon mal super. Und wie war es dann? Also habt ihr dann auch an diesem ersten Weihnachtsfeiertag dann miteinander gesprochen?
Er hat dann noch geschrieben, oh mein Gott, er hat so Millionen viele von Fragen und er hofft und wirklich er hofft von Herzen, dass er all das, was ich ihm gegeben habe, indem ich eben sein Leben gerettet habe mit der Spende, dass er mir das irgendwann zurückgeben kann und hat mir noch seine Handynummer gegeben und dann hat das Texten angefangen.
Okay, also erstmal Texten.
Genau. Und dann am 25. hat er mich dann gefragt, ob wir nicht FaceTimen wollen.
Ja.
Und bei uns war volle Hütte zu Hause, bei uns ist Familienfeier immer an Weihnachten. Und ich bin dann hochgegangen ins Büro und saß oben und habe gewartet, bis mein iPad klingelt. Und auf einmal hat's geklingelt.
Also da warst du schon alleine und für dich erstmal bei diesem ersten.
Ja.
Und wie war das dann, ihn dann wirklich zu sehen per FaceTime? Und zu hören.
Ich kann das bis heute nicht in Wort schreiben. Also ich muss tatsächlich zugeben, ich habe, glaube ich, erst mal 10 Minuten geweint, weil ich nicht darauf klargekommen bin, ihn zu sehen, ihn zu hören, den Menschen zu sehen, der mir genetisch so ähnlich ist. Ich hatte auch ein bisschen Angst davor. und Dann ist es aber relativ simpel gewesen. Also wir haben uns unterhalten, meine Eltern haben kurz vorbeigeschaut, um Hallo zu sagen, meine Schwester auch. Und ich glaube, wir haben so eine Stunde dann telefoniert.
Und es war selbstverständlich so? Also hatte das was Selbstverständliches oder war das auch unsicher so, wie man, weil du hast ja gesagt, ne? Also es kann ja auf beiden Seiten auch eine Unsicherheit geben, ne? Weil euch ja wirklich viel verbindet und ihr euch gleichzeitig bis dahin noch gar nicht begegnet seid, ne?
Also tatsächlich, das war so, als würdest du mit einem Freund telefonieren, von dem du jetzt mal ein halbes Jahr nichts gehört hast.
Wow.
Also ganz komisch, auch wenn wir uns komplett fremd waren, dadurch, dass diese Spende da war und diese Verbundenheit, war es so leicht für uns beide zu kommunizieren. Mhm. Und ich habe ganz schnell gemerkt, okay, er überschüttet mich, er will mir das alles zurückgeben. Und ich habe da so ein bisschen ihn den Wind rausgenommen. Ich habe gesagt, Josh, du schuldest mir gar nichts, weil es für mich selbstverständlich ist, dass ich helfe, wo ich kann. Und das war dann auch für ihn so ein bisschen dieses Beruhigende, okay, sie erwartet gar nichts, sondern sie will einfach mich als Mensch kennenlernen. Sie will wissen, wer ihr so genetisch ähnlich ist.
Und das eine Kennenlernen habt ihr dann ja schon intensiv praktiziert. Also ihr habt getextet, ihr habt über FaceTime euch lange unterhalten. Der nächste Schritt ist dann natürlich, sich auch mal persönlich zu treffen, ne? Und im Sommer 22 gab es dann ja dieses erste Treffen. Wie war das? Also wo habt ihr euch getroffen und wie war diese Begegnung für dich?
Es war der perfekte Moment zur perfekten Zeit in der perfekten Location. Wir haben es in der alten Gärtnerei in München gemacht. Also wer den Spot kennt, weiß, es ist so ein bisschen so ein Gewächshaus mit vielen Pflanzen. Und wir haben es auch arrangiert bekommen, dass ihn jemand abholt und bringt, ohne dass ich ihn davor sehe. Und dann hatten wir einen Vorhang aufgestellt. Und ich habe ihn dann auch schon gehört. Ich habe die Stimme gehört und habe am ganzen Körper gezittert. Er stand auf der anderen Seite vom Vorhang und ich auf der anderen. Und dann gab es noch mal so eine Minute, wo wir beide einfach nur noch geatmet haben. Und dann wurde dieser Vorhang geöffnet. Und dann war das der erste Moment, wo wir uns gegenüberstanden, wo wir uns in den Arm nehmen konnten. Und wo all das, sag ich mal, an Schmerz, was in der Vergangenheit passiert ist, auch bei mir und auch vor allem bei ihm, diese schwere Zeit, wo er dann die Spende hatte, einfach mal kurz abgefallen ist. Das war ein ganz intimer Moment. Einfach eine Umarmung und dieser Mensch war sofort ein Teil meines Lebens, ein Teil meines Herzens und ein ganz wichtiger Punkt auch in meinem Leben.
Der Vorhang war ja auch da, weil ihr so von einem Kamerateam nochmal begleitet wurdet und es ist aber schön zu hören, dass ihr den Moment so für euch hattet. Ja, also das war wirklich so... Er steht dir gegenüber und du konntest das Ganze drumherum auch ausblenden. So hört sich das an, oder?
Total. Ja? Also genau, es hat ein Kamerateam diese Story begleitet, weil sie sehr selten ist, sage ich mal, dass Menschen so einen intimen Moment teilen. Und dadurch, dass ich selber auf Social Media mich für dieses Thema so engagiere und so groß mache, dass es noch mehr Menschen gibt, die spenden gehen und versuche auch aufzuklären, war mir das wichtig, dass zu dokumentieren, den Menschen all das, was wir erleben und auch was er erlebt hat gerade, dass die Menschen das verstehen und sich vielleicht dann auch zu einer Registrierung entscheiden. Und für ihn war das auch total fein, dass das mitgefilmt wurde. Ich habe auch zu ihm gesagt, wenn nicht, sag mir das ganz ehrlich, dann machen wir das nicht. Es dient rein dazu, dass in Deutschland die Leute aufgeklärt werden, damit es noch mehr Menschen gibt, die Leuten wie dir, die betroffen sind, die Hilfe brauchen, auch diese Hilfe bekommen.
Herr Joshua, also Joshua war ja auch bei dir auf der Hochzeit. Ihr habt euch ja nicht nur dieses Mal gesehen. Wenn du das beschreibst, wie eng ist euer Kontakt heute?
Sehr gut.
Ja?
Also ich habe tatsächlich erst gestern von ihm gehört. Er war gestern bei der Krebsnachuntersuchung. Und hält mich da auch immer auf den Laufenden und seine Blutwerte sind so einwandfrei, dass man nicht mal mehr erkennt, dass er Krebs hatte.
Ja.
Genau, und wir schreiben mal so einen Tag, wenn beide so im Struggle sind, schreiben wir mal nicht, aber wir hören uns jede Woche, wir updaten uns immer. Er weiß alles bei mir, was privat los ist. Ich weiß es bei ihm genauso, auch bei seiner Familie. Wir facetimen auch immer mal wieder. Das ist Ja, wie ein Familienmitglied, was halt im Ausland lebt, würde ich behaupten.
Das ist ja echt schön. Dann bald die Reise auch noch nach Kanada, die ansteht. Wie geht's deiner Schwester heute?
Tatsächlich, meiner Schwester geht's wundervoll. Also ich sag mal so, jeder, der Krebs hatte, weiß, dass ein Risiko besteht, nicht schwanger zu werden oder auch nicht mehr fruchtbar zu sein oder auch, dass bei Männern, dass sie keine Kinder zeugen können. All das wurde meiner Schwester auch gesagt, dass es sein kann, dass sie nicht mehr schwanger werden kann, dass sie nicht mehr die Locken hat, die sie davor hatte. Ich muss dem Arzt leider sagen, da lagen sie falsch. Meine Schwester hat die schönste Lockenpracht bekommen, die sie jemals hatte. Und hat mittlerweile das dritte Kind im Bauch.
Oh, Wahnsinn.
Also ja. Sie ist jetzt zweifache Mama. Das dritte ist gerade auf dem Weg, die Familie weiter zu erweitern. Und sie hat einen wundervollen Ehemann. Und ja, man merkt davon nichts. Man sieht zwar die Narbe von ihrem Port, wo die Chemotherapie immer reingegangen ist, aber das ist natürlich auch das Einzige, was übrig geblieben ist von der ganzen Zeit.
Das ist echt toll zu hören. Also sowohl, dass es Joshua so gut geht und dass deine Schwester ja jetzt wirklich diesen Weg gemacht hat und das ist ja so, dass es sich so sehr nach Lebensqualität anhört, das ist wirklich sehr schön zu hören. Wir haben ja über Silvi gesprochen und du hast ja auch gesagt, dass sie immer noch ein großer Teil in deinem Leben ist, insofern, dass du immer wieder auch an sie erinnert wirst. So früh und so jungen Menschen zu verlieren, diese Erfahrung bleibt ja zum Glück, muss man sagen, vielen erspart. Du hast sie gemacht. Hat das denn jetzt dein Vertrauen ins Leben, wenn du alles siehst, was du erlebt hast, auch das mit Joshua, hat es das eher gestärkt oder hat dich diese Erfahrung eher verunsichert? Wie würdest du beschreiben, was das in dir verändert hat insgesamt?
Also der Tod von Silvi hat einiges in meinem Leben verändert. Mein Standpunkt zum Leben, mein Standpunkt im Leben auch bezüglich Geld. Also klar, Geld ist wichtig im Leben, aber es ist nicht alles. Mhm. Es ist wichtig, den Freunden auch zu sagen, dass man sie lieb hat, den Menschen, die man um sich herum hat, jeden Tag zu sagen, dass man sie lieb hat, dass man im Streit nicht auseinandergeht. Und wenn man streitet, dass man dennoch sagt, hey, ich hab dich lieb und fahr vorsichtig. Es kann immer was passieren. Und ich glaube, ich bin sehr schnell erwachsen geworden. Ich habe sehr schnell verstanden, um was es im Leben geht, auf was man seine Prioritäten setzen muss und wo nicht.
Und wenn du das beschreiben würdest, weil das ist immer die letzte Frage in diesem Podcast, was ist dir dann heute im Leben wichtig?
In meinem Leben ist mir wichtig meine Familie und die Gesundheit meiner Familie und dass die Menschen um mich herum glücklich sind und wenn sie ein Problem haben, dass sie mich auch anrufen.
Mhm.
Ja.
Und dass du denen nah bist?
Und du dass hast ich ihnen nah bin, dass ich ihnen sagen kann, dass ich sie lieb habe und dass sie das auch wissen. Und dass ich mein Inner Circle so präzise gewählt habe, dass ich weiß, ich kann die Hand für die ins Feuer legen und es ist auch andersrum so.
Und das ist wichtiger, wie du gerade schon angedeutet hast, als jetzt Geld zu haben und Karriere zu machen, auch wenn das ja auch ein Teil des Lebens ist. Ne?
Es ist auf jeden Fall ein Teil des Lebens, aber ich sage immer, es Glück zu verdoppeln mit Menschen, die man liebt, macht einen reich. Und Erinnerungen zu sammeln, Momente zu erleben, das ist wertvoller und ich würde auch behaupten, unbezahlbar.
Wow, das war ein schönes Schlusswort. Danke dir, Nadine, und dir und natürlich Joshua und deiner Schwester und deiner Familie und deinem engen Rahmen an Menschen, den du ja gerade auch skizziert hast. Alles, alles Gute. Danke dir.
Vielen Dank.
Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann freuen wir uns, wenn Sie auch in 2 Wochen wieder dabei sind. Und Sie können natürlich auch gerne anderen Menschen in Ihrem Umfeld davon erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und hören Sie vielleicht auch mal rein in den Bremen 2 Podcast Eine Stunde Reden. Darin geht's um Menschen, die Host Mario Neumann auf der Straße getroffen hat. Und aus einer Zufallsbegegnung auf der Straße wird dann ein Gespräch im Studio über die große Liebe, das Drama der Trennung oder verpasste Chancen. Eine Stunde Reden gibt's jeden 2. Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis bald hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.